ARD Sounds.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Fachwerkhäuser im Kaukasus. Wer hätte das gedacht? Schwäbische Spuren inmitten von georgischen Weinbergen. Richtig gehört. Wir reisen heute nach Georgien. Dort gibt es Dörfer, in denen deutsche Geschichte bis heute sichtbar ist. Nicht immer auf den ersten Blick, manchmal auch erst, wenn die Türen aufgehen und jemand anfängt zu erzählen. So jedenfalls hat es meine Kollegin Tatjana Montik gemacht, hingegangen und das Gespräch gesucht. Und so hat sie erstaunliche Begegnungen gehabt mit der deutschen Vergangenheit und der georgischen Gegenwart. Wir besuchen Häuser, die ihre Besitzer verloren haben. Wir trinken guten Wein und lernen Menschen kennen, die auf wirklich sehr berührende Weise versuchen, das Erbe lebendig zu halten. Nur, wie machen sie das? Werden wir gleich erfahren. Zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abresch oder, wie man in Georgien sagt,
Hamburg Sada, Haiti Schulz.
Ja, und jetzt ist sie im Studio in Tiflis. Hi, Tatjana.
Ich grüße dich, Philipp.
Tatjana, deutsche Siedlungen in Georgien. Warum wolltest du dort überhaupt hin und wo genau finden die sich eigentlich in Georgien?
Ich habe seit mehreren Jahren berichtet über Georgien als ein buntes Mosaikbild aus verschiedenen Kulturen, Ethnien und Volksgruppen. Und das hat mich immer schon fasziniert, über die Subkulturen in Georgien zu berichten. Dazu gehören auch die Deutschen. Und einmal habe ich auch ein Seminar belegt bei Oliver Reisner, der in meiner Geschichte vorkommt, über die Deutschen im Südkaukasus. Und da bekam ich diese Geschichte greifbarer. Und dann bin ich hingefahren. Und die Siedlungen, die ich besucht habe, die befinden sich im Südosten von Tiflis.
Was würdest du sagen, macht die Gegend heute in Georgien so besonders, diese deutschen Siedlungen? Was macht das mit dieser Gegend?
Ich denke, dass es ein Gebiet ist, das ein großes Potenzial hat für den Tourismus. Dort eröffnen Gasthäuser, Restaurants, es gibt Weinverkostungen in einem deutschen Weinhaus. Also es hat sehr viel Potenzial und ich denke, wenn die Menschen diese Chance ergreifen, da werden sie noch wirtschaftlich sehr erfolgreich werden. Hoffentlich wird das passieren. Einmal hatte Georgien sein eigenes Luxemburg. So hieß eine wohlhabende deutsche Siedlung, nachdem die Sowjets in Georgien 1921 die Macht übernommen hatten. Gegründet wurde das Dorf jedoch viel früher, im Jahr 1818, von den schwäbischen Emigranten unter dem Namen Katharinenfeld. Insgesamt 23 solcher deutschen Dörfer spannten sich einst wie ein unsichtbares Netz durch den Süden des Kaukasus.
Wer früher hierher kam, wollte nicht mehr weg. So auch mein Opa. Hier war ein kleines Europa, total kultiviert. Und es gab hier sogar gepflasterte Straßen.
Das erzählte mir Natella Grigolia, einer der ältesten Einwohnerinnen von Bolnisi. Sie hütet die deutsche Geschichte dieser Stadt wie einen persönlichen Schatz. Und das schon seit Jahrzehnten.
Die Deutschen nannten dieses Dorf nach der Königin Katharina. Katharina war die Schwester von Alexander dem I. und die Herrscherin von Württemberg. Damals war eine schwere Zeit in Deutschland. Der Krieg mit Napoleon, bittere Armut. Die Deutschen hatten den großen Wunsch, in neue Länder auszuwandern. Sie fuhren auf der Donau bis nach Odessa. Von dort aus lag eine sehr lange und beschwerliche Reise vor ihnen. In den Planwagen. Es mangelte an allem. Viele verhungerten, viele wurden unterwegs krank, viele starben. Diese Deutschen waren unglaublich starke Menschen. Sie hatten einen unbeugsamen Willen und eine grenzenlose Geduld.
Zeitsprung ins Heute. Aus Katharinenfeld wurde Bolnisi. Eine Provinzstadt, knapp eine Autostunde südöstlich von Tiflis. Doch wer hier typisch georgische Gassen sucht, reibt sich verwundert die Augen. Das Straßennetz ist schnurgerade. Die Kreuzungen sind exakt rechtwinklig, ganz nach deutscher Gründlichkeit geplant. Und zwischen den Bäumen ragen massive, alte Fachwerkhäuser empor. Man muss allerdings zweimal hinschauen, um das typische Balkenmuster zu entdecken. weil viele Fassaden über Jahrzehnte einfach überputzt wurden. Was trieb diese Menschen aus dem Königreich Württemberg an den Rand des russischen Riesenreiches? Die meisten von ihnen waren glühende Pietisten, eine extrem gläubige Gruppe, die sich von der offiziellen Landeskirche losgesagt hatte. Der Historiker Oliver Reisner von der staatlichen Ilya-Universität in Tiflis erforscht seit Jahren ihr Schicksal.
Nachdem dann aufgrund des Vulkanausbruchs Tambora und den Folgen des Napoleonischen Krieges Hungersnot war in Württemberg, dann sind die eben nicht wie viele andere nach Amerika ausgewandert, sondern ostwärts, eben wo der Zar sie gerufen hat, weil er den muslimisch besiedelten Kaukasus christianisieren wollte. Und da hat man sich an die Wolgadeutschen, die positiven Erfahrungen der Wolgadeutschen erinnert und hat versucht, das im Kaukasus, im Südkaukasus zu wiederholen.
Für die Zarenkrone sollten die disziplinierten Schwaben als landwirtschaftliche Mustervorbilder dienen. Man brauchte Lebensmittel und Wein für die Versorgung der russischen Armee.
Bis in Ende der 1820er Jahre war der Südkaukasus ein heftig umkämpfter geostrategischer Hotspot zwischen dem Osmanischen Reich, dem Iranischen Reich und dem Zarenreich. Die georgischen Bauern hatten nicht genug produziert, um den Mehrbedarf der zarischen Armee abzudecken.
Doch hinter den Kulissen krachte es. Auf der einen Seite die eiskalte Machtpolitik, auf der anderen der tiefe, radikale Glaube der Auswanderer. Ein absolutes Missverhältnis.
Ja, das Problem war nur, dass sie eben die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt haben, weil sie eben auf das Jenseits, auf die Rückkehr Christi gewartet haben. Nur das Notwendige zum Überleben. Sie wollten aufbrechen.
Die Schwaben reisten nämlich nicht nur für ein neues Stück Land in den Kaukasus. Sie warteten auf den Weltuntergang, der angeblich 1836 stattfinden sollte. Und da wollten sie beim jüngsten Gericht in der Nähe von Jerusalem sein. Doch als sie ins Heilige Land aufbrechen wollten, wurden sie durch die Kosaken des Zaren daran gehindert. Als das schicksalhafte Jahr 1836 verstrich, ohne dass der Himmel sich auftat, war es vorbei mit dem religiösen Mega-Eifer. Doch statt zu verzweifeln, setzten die Siedler jetzt auf harte Arbeit. Ab 1845 erlebten sie einen extremen Wirtschaftsboom, der die Region völlig umkrempelte. Die Schwaben brachten die europäische Schule nach Georgien, die Reifung des Weins in massiven Eichenfässern. Sie machten aus dem Weinbau ein echtes Erfolgsgeschäft und lieferten ihre Spitzenweine sogar bis an den Zarenhof. Später nutzte selbst die sowjetische Führung diesen Erfolg. In den 1920er Jahren verwandelte sie diese Dörfer in florierende Musterkolchosen, riesige staatliche Agrargemeinschaften. Doch im Oktober 1941 endete das erfolgreiche Zusammenleben in einer absoluten Katastrophe. Nach dem Überfall Nazi-Deutschlands erklärte das Stalin-Regime alle Kaukasusdeutschen auf einen Schlag zu Volksfeinden. Am 18. Oktober 1941 begann die brutale Vertreibung. Innerhalb weniger Stunden mussten tausende Familien ihr gesamtes Leben in einen einzigen Koffer packen. Die pensionierte Lehrerin Natella Grigolia erinnert sich an die Erzählungen ihrer Mutter.
Als man sie auf die Lastwagen trieb, haben alle mit einer einzigen gellenden Stimme gerufen: Leb wohl, Heimat! So viele Jahre hatten sie hier gelebt, gearbeitet. War das etwa keine Tragödie?
Natella Grigolia ist heute 83 Jahre alt. Sie kam 2 Jahre nach der großen Vertreibung zur Welt und wuchs in einer außergewöhnlichen Umgebung auf. Geprägt wurde sie von den wenigen deutschen Frauen, die nicht verschleppt worden waren, weil sie Georgier oder Armenier geheiratet hatten.
Hanna, Kurt, Alice Walker, Lieder Schnorr, Tante Erna, Speiser. Luise Meyer.
Sie kamen alle bei uns zu Hause zusammen. Die anderen waren bereits deportiert. Sie sangen deutsche Heimatlieder. Mir ist es peinlich, aber ich kann kein Deutsch. Ich bat meine Mutter, mir Deutsch beizubringen, aber sie weigerte sich. Erst als Stalin starb, atmete man auf.
Die neuen Bewohner von Bolnissi übernahmen von diesen zurückgebliebenen deutschen Frauen viele deutsche Traditionen.
Zu Ostern backte man bei uns weiterhin traditionelle Nusskuchen und Ribieselkuchen. Und zu Weihnachten gab es Lebkuchen, den man einige Monate aufbewahren konnte. Sie brachten uns bei, wie man Fleisch nach schwäbischer Art schlachtet und verarbeitet. Und jede Familie hier, egal ob Georgier oder Armenier, lernte von ihnen das Räuchern von Schinken und die Zubereitung von Würsten.
Als ich Natella in ihrem Haus besuche, stehe ich mitten in der Geschichte. Das Mobiliar von der Vorbesitzerin Lydia Buchra ist noch teilweise da. Doch das Zusammenleben nach 1941 war von einem Kulturschock geprägt. Zuerst wurde Luxemburg durch die Bauern aus umliegenden Dörfern geplündert. Und dann schickte die Sowjetregierung arme Bergbauer aus Westgeorgien in die verlassenen Siedlungen. Die neuen Bewohner standen plötzlich in einer modernen, völlig fremden Welt, mit der sie überhaupt nichts anfangen konnten.
Aus reiner Unwissenheit zündeten die neuen Siedler offene Lagerfeuer mitten auf den Holzböden an, um sich zu wärmen. Auch in meinem Haus sieht man die eingebrannten Brandflecken bis heute. Auch hier haben sie den Ofen weggeräumt.
Vor lauter Aufregung wechselt Natella vom Georgischen zum Russischen und zurück. Als Kind war sie auf einer russischen Schule, sagt sie. Doch eines konnte man ihr dort nicht beibringen: die Deutschen zu hassen.
Wie viel Leid man ihnen angetan hat. Dass man die Deutschen damals wegen Hitler vertrieben hat, war eine absolute Sünde. Denn diese Menschen haben dieses völlig trockene Land mit ihren eigenen Händen in ein blühendes Paradies verwandelt, indem sie Kanäle gebaut haben. Seht ihr den Berg da drüben? Von dort aus haben die Deutschen eine 18 Kilometer lange Wasserleitung bis zu uns in die Siedlung verlegt.
Tatjana, ich habe den Eindruck, die exakt rechtwinkligen Kreuzungen, die du da beschrieben hast, das wirkt deutscher als manche Stadt in Deutschland.
Aber überlegst dir, wann die gebaut wurden? Vor 2 Jahrhunderten. Und in Deutschland wurde inzwischen schon so viel dazu gebaut und umgebaut und ausgebreitet, dass es kein Wunder ist, dass es anders aussieht. Nicht so sehr deutsch wie im Südkaukasus.
Georgien ist ja berühmt für seinen Wein. Haben die Deutschen denn auch viel Wein gemacht damals? Gibt es diese Tropfen noch oder zumindest die Tradition?
Georgien ist bekannt für seine alte Weinkultur, die 8000 Jahre zurückgeht. 8000 Jahre, ihr hört das richtig. Und Georgien hat 526 endemische Weinsorten. Aber die Methode, mit der der Wein in Georgien gemacht wird, die ist anders als die Methode, die in Europa üblich ist.
Das sind so Weinkrüge, ne?
Weinkrüge,
die in den Boden gelassen werden.
Tonamphoren, die in die Erde hineingegraben werden. Und dort wird der Wein zusammen mit den Schalen, also diese obere Schicht der Weintraube, und den Kernen und sogar den Stängeln vergoren. Und die Deutschen, die brachten eine ganz andere Kultur, Weinkultur, nach Georgien. Und die wird heute wiederbelebt.
Das heißt, die haben die Weinfässer erfunden für Georgien.
Für Georgien, genau, genau. Sie haben auch ihre eigenen Handwerker mitgebracht, die diese Weinfässer aus Eichenholz gemacht haben. Das hatten die Georgier früher nicht gekannt.
Dann, Tatjana, lass uns mal los ins Dorf nach Assureti.
Das Dorf Assureti, das einstige Elisabethtal. Hier verlief die Geschichte nach 1941 nicht ganz so dramatisch, weil die Rote Armee Plünderungen verhinderte. Das Dorf mit all seinen Gebäuden und Straßen blieb fast unbeschädigt, als die neuen Bewohner aus den georgischen Bergregionen eintrafen. Einer von ihnen war der Großvater von Tamas Petriaschwili.
Mein Großvater väterlicherseits kam 1941 aus der westgeorgischen Region Ratscha in dieses Dorf. Dort gab es für die Bauern kaum Boden und die Menschen waren arm. Seine Ankunft fiel genau in die Zeit, als die Deutschen gezwungen wurden, diese Gegend zu verlassen und nach Zentralasien verschleppt wurden. Ihr Land blieb quasi herrenlos zurück. Und so kam die Familie meines Großvaters hierher, um es neu zu besiedeln. Jemand musste sich ja um das Vieh kümmern, die Hunde, Schweine und Pferde füttern und die Kühe melken. Als unsere Vorfahren hier ankamen, fanden sie also fertige Wirtschaften vor, die sie nur noch am Laufen halten mussten.
Im Inneren der restaurierten lutherischen Kirche zeigt mir Tamás Archivfotografien vom Alltag der deutschen Dorfbewohner.
Sie brachten viele neue Technologien mit, etwa neuartige vierrädrige Wagen und Hanfölproduktion. Sogar die Straßenlaternen in der Hauptstadt Tiflis wurden mit diesem Öl befüllt. Die Deutschen hatten zwei große Ölpressen, die in meiner Kindheit noch in Betrieb waren. Ihre Kartoffelernten waren sagenhaft. In Tiflis besaßen sie sogar zwei eigene Geschäfte und riesige Weinkeller, in denen bis zu 600.000 Liter Wein lagerten.
Sogar die Mussekultur der deutschen Siedler ist bemerkenswert gewesen.
Sie brachten die Flanierkultur nach Georgien. Nach der Arbeit in den Weinbergen kamen sie nach Hause, machten sich frisch, stärkten sich und gingen erst mal spazieren. Wer in Georgien hatte sowas früher schon gekannt? Sie hatten sogar ihr eigenes Blasorchester.
Direkt neben der Kirche steht Tamás Wohnhaus, das einst Adam Johann Böble erbaute. Der Boden hier ist sehr instabil zum Bauen, obwohl er für die Landwirtschaft ein Segen ist. Die Deutschen wussten das. Deshalb haben sie die Hauswände quasi schon im Keller begonnen. Die Mauern selbst sind fast einen Meter dick und perfekt isoliert. Im Sommer bleibt es drinnen kühl und im Winter schön warm. Hier war einfach alles harmonisch, bis hin zur Struktur des ganzen Dorfes mit seinen schnurgeraden Straßen.
Erst als die neuen Siedler aus Westgeorgien diese Bauprinzipien gestört haben, als sie anfingen, diese alten Häuser zu erweitern und anzubauen, bekamen die Häuser Risse. Auch die alten Nadelbäume hat man gefällt, die vor jedem Haus standen. Die Deutschen hatten einfach einen Sinn für die Schönheit. Sie waren nicht nur handwerklich und technisch extrem geschickt, sie haben das Schöne auch gesucht und um ihre Häuser herum erschaffen.
Im tiefen Steinkeller, dem Marani, lagerte einst das größte flüssige Geheimnis des Dorfes, die Rebsorte Assuretuli Chavi, auch bekannt als Schala. Der deutsche Weinexperte Hilarius Pütz erweckt dieses Erbe gerade zum neuen Leben.
Also der Schall, der hat im Wald eine Wildrebe entdeckt und hat die mit nach Hause genommen, hat die weiter vermehrt. Und das ist heute eine sehr, sehr wichtige oder bedeutende Rebsorte, speziell in Assureti. Der hat in Assureti gewohnt. Und vergangene Woche habe ich jetzt wieder 1000 Reben gepflanzt von Assureti du Chavi, um dieses Erbe weiter zu verfolgen.
Normalerweise sind Weinreben ziemlich unkompliziert. Sie haben männliche und weibliche Blüten gleichzeitig und befruchten sich einfach selbst. Doch im Kaukasus ist das anders. Hier gibt es viele rein weibliche Rebsorten, so wie die seltene Schallrebe. Sie braucht im Weinberg quasi männliche Nachbarn, eine andere Sorte, sonst wächst an ihr keine einzige Traube. Der deutsche Winzer Hilarius Pütz, der eigentlich von der Mosel kommt, hat sein Herz komplett an den georgischen Weinbau verloren. Und er ist sich absolut sicher, dass der Wein aus dieser Region eine große Zukunft vor sich hat.
Speziell Bornissi war innerhalb von 3 Generationen der wichtigste Weinlieferant, auch hier in Tbilisi mit guten Geschäften. Und Georgien, das sage ich von vorne weg, hat das Potenzial, die Nummer 1 in der Welt zu sein, was Weinqualität anbetrifft.
Mein Gastwirt, Tamás Petriashvili, schenkt mir einen kräftigen, rubinroten Schala-Wein ein. Er duftet nach Beeren und schmeckt vollmundig.
Trinken wir auf unser Land, Georgien, und auf alle, die ihr Herz an uns verlieren. Trinken wir darauf, dass das Gute über dem Bösen siegen möge.
Heute ist Ossolietti ein echter Touristenmagnet. Es gibt 10 neue Gasthäuser und ein hippes Restaurant im ehemaligen Bahnhof, wo früher eine Pferdestraßenbahn den Wein abtransportieren sollte. Aber die alten Gebäude zu erhalten, ist eine Riesenaufgabe. Geplant ist ein Museum für den Alltag der Siedler und die Digitalisierung des alten Kirchenarchivs. 60.000 Seiten müssen dafür eingescannt werden, alle handgeschrieben in der alten, verschnörkelten Kurrentschrift. Während viele Dörfer in Georgien damit kämpfen, dass die jungen Menschen wegziehen, steckt in den alten deutschen Siedlungen eine riesige Chance.
Tatjana, erlebst du sowas wie, ja, so eine wieder Neuerinnerung, vielleicht kann man das so sagen, dass man also gerne in der Geschichte und vielleicht auch im Boden gräbt, um das Vergessene irgendwie wieder lebendig zu machen und zu erhalten, eine Rückbesinnung?
Vor einigen Jahren wurde zum Beispiel im Dorf Ossolietti der deutsche Friedhof wieder instand gebracht, wo man die ganze Geschichte verfolgen kann, von den ersten Siedlern bis zu den letzten Siedlern. Und zum Beispiel der Tamas, den wir besuchten in Ossolietti, hat mir erzählt, er pflegt die Gräber der Familie Böble, in deren Haus er gerade mit seiner Familie wohnt. Das finde ich auch einmalig und irgendwie rührend, oder?
Wunderschön, ja. Gehen vielleicht junge Menschen anders mit der Geschichte um, etwas unbelasteter, etwas unvorbelasteter?
Ich denke, das kann zum Teil daran liegen, was du sagst, aber auch, es gibt so einen Verein für die Erhaltung des deutschen Kulturerbes, der schon seit vielen Jahren hier in Georgien aktiv ist und dessen Vorstand Oliver Reisner ist, der eine große Arbeit leistet mit seinen Leuten, die auch so ähnlich denken wie er, dass dieses Erbe sehr wichtig ist. Und natürlich muss man da die Propaganda, die sowjetische, abziehen, ja, weil in der Sowjetzeit gab es ein Stigma für die Deutschen, zumindest in den ersten Jahren nach dem Krieg, dass sie Verräter, Volksfeinde und so weiter waren. Heute gibt es das natürlich nicht mehr.
Und jetzt darf es wieder aufblühen, das Erbe.
Genau. Ich hoffe, das wird so sein. Lia Bobuteeschwili arbeitet im Kulturzentrum von Bolnissi und führt mich durch die gepflasterten Straßen. An einem hübschen Fachwerkhaus, geschmückt mit einem geschnitzten Holzbalkon, bleibt Lia stehen.
Hier sehen Sie ein einzigartiges Haus. Es gehörte der Familie Almendinger. Die Grundstruktur ist schwäbischer Fachwerkbau, aber die verzierten Holzbalkone davor sind rein georgisch. Ist es etwa keine Augenweide? Eine vollkommene organische Verschmelzung der deutschen und georgischen Kultur.
Immer wieder besuchen Nachkommen der Vertriebenen die Stadt. Momente, die Lia regelmäßig bewegen.
Kürzlich stand ein junges deutsches Paar vor diesem Haus, las das Schild Georg Walker und rief sofort per Videoschalte ihren besten Freund in Deutschland an, der nach seinem Großvater Georg Walker benannt wurde. Georg, schau mal, wir stehen vor dem Haus deines Großvaters.
Einige Straßen weiter treffe ich Artash. Er ist Armenier, seine Familie lebt schon seit Generationen hier. Als in den 1990er Jahren in Georgien ein brutaler Bürgerkrieg tobte, ging er zum Arbeiten nach Griechenland. Jeden Cent, den er dort verdiente, steckte er in einen großen Traum. Er wollte ein verfallenes deutsches Haus, das er 1995 gekauft hatte, wieder exakt so aufbauen, wie es früher einmal aussah. Das absolute Herzstück dieses Hauses ist ein großer, kunstvoll verzierter Holzbalkon. Zu den Enkeln der früheren Besitzer, der Familie Biedlingmeier, hat er bis heute einen engen Draht.
Ich habe ihre letzten Fotos gesehen. Schaut her. Genau hier hat sich die Familie kurz vor der Abreise noch einmal fotografieren lassen. Der Enkel und die Enkelin des Vorbesitzers kamen zu Besuch, genau in dem Moment, als ich mit der Restaurierung anfing, und haben mir die Bilder gezeigt. Hier steht es geschrieben, der Name des ersten Hausherrn. Und das hier ist das allerletzte Foto, kurz bevor sie deportiert wurden. Die ganze Familie auf dem Balkon.
Auf diesem Bild sieht man drei kleine Kinder, die auf dem Balkongeländer sitzen und behutsam von Frauen gehalten werden. In der Mitte steht der Vater der Familie, Gottlob Bidlingmeier. Was mag ihnen nach ihrer Verschleppung ins weit entfernte Kasachstan wohl passiert sein? Durch welches unvorstellbare Leid mussten sie dort in der Fremde gehen?
Alle haben sich zusammen fotografieren lassen, die Kleinen, die Großen, die Erwachsenen.
Auch den tiefen Weinkeller, den Marani, hat Artash mühsam freigegraben. Die alten deutschen Riesenfässer sind heute zwar leer, doch die Tradition lebt weiter.
Schaut mal hier, diese Weinfässer, die gehörten noch den Deutschen. Inzwischen sind sie aber zu alt und taugen nichts mehr. Früher habe ich den Wein in diesen fetten Eichenfässern ausgebaut, heute nehme ich kleinere Behälter. Aus diesem Weinkeller könnte man die perfekte Weinbar machen, weil die Temperatur das ganze Jahr über absolut konstant bleibt. Wir haben sowieso schon ohne Ende Gäste hier, sogar aus Griechenland und Zypern. Gestern erst war es hier wieder richtig voll.
Artash führt mich durch sein Haus und zeigt mir stolz die alten deutschen Betten, einen Schrank und sogar eine kleine Hausorgel. So ein Musikinstrument stand früher in fast jedem deutschen Haus. Mit leuchtenden Augen erzählt er von der Renovierung des Balkons. Genau des Balkons, auf dem die Familie Bidlingmeier ihr allerletztes Foto machte, bevor sie nach Kasachstan verschleppt wurde.
Hätte ich ein neues Haus aus Betonblöcken gebaut, wäre das viel billiger gewesen. Aber das ist einfach nicht dasselbe. Der Effekt fehlt. Alt ist eben alt. Um Himmels Willen, solche Wände kann man heute gar nicht mehr bauen. Bis zu einem Meter dick sind die Mauern.
Die Geschichte der Schwaben im Kaukasus ist nicht nur ein tragisches Kapitel der Vergangenheit. Sie zeigt, wie sich zwei völlig verschiedene Welten gegenseitig befruchten können. Deutscher Perfektionismus trifft auf georgischen Vibe. Heute kehrt das Leben zurück in die alten Häuser von Bolnissi und Assuriti. Und eines wird dabei klar: Dieses Erbe ist viel zu lebendig, um vergessen zu werden. Es zeigt uns doch, wenn Menschen sich mit echtem Respekt begegnen, kann selbst auf dem härtesten, trockensten Boden ein blühender Garten entstehen.
Tatjana, gibt es etwas, das dich besonders überrascht hat bei deinem Besuch in Bolnissi?
Ja, es hat mich viel überrascht. Zum Beispiel auch die Tatsache, wie man mit der deutschen Geschichte später nach der Vertreibung 1941 umging. Die Spuren der Deutschen sollten ausradiert werden, denke ich. Das sieht man an der Kirche, die sofort zu einem Kinohaus geworden ist und später zu einer Turnhalle. Noch vor 2 Jahren war das eine Turnhalle in der Kirche, die keine Kuppel mehr hat. Im Moment hat man diese Turnhalle aber geschlossen und man möchte das, glaube ich, wieder renovieren und zu einer Kirche werden lassen. Ich freue mich sehr, dass dort nicht mehr geturnt wird, immerhin. Und solche Beispiele gibt es viele. Und ich habe gesehen, dass die deutsche Geschichte so eine Art Medaille war, die immer wieder gewendet wurde. Einmal waren sie Freunde, dann wurden sie zu Feinden. Und dann wurden sie wieder zu Freunden. Und das kann man zum Beispiel an dieser Kirche sehen, aber auch anhand vieler anderer Gebäude und Menschenschicksale.
Tja, das ist wohl der Lauf der Geschichte. Aus Feinden werden hoffentlich am Ende wieder Freunde. Tatjana, du kennst ja Georgien wirklich sehr gut, hast auch viel für uns zwischen Hamburg und Haiti über das Land berichtet. Mich würde interessieren, was nimmst du mit von dieser Reise? Gibt es einen neuen Blick, eine neue Idee, mit der du nach Hause gekommen bist, nach Tiflis?
Viele. Sehr viele. Zum einen, ich habe verstanden, dass die Geschichte voller Mythen ist. Und wenn man nur diesen Mythen glaubt, kennt man keine Geschichte. Man muss schon selber den Kopf einschalten und nachforschen und nicht nur die Vorurteile aus früheren Generationen nehmen und das für reinen Wein halten. Also wenn man in der Geschichte oder auch in unserer Zeit heute in den Nachrichten etwas eingeschenkt bekommt, muss man, bevor man das trinkt, erstmal schauen, ist das Wein oder ist das schon vielleicht Essig? So zum Beispiel habe ich das erlebt in Astoreti, als mir jemand gesagt hat, also angeblich hätten die Deutschen keine Toiletten gehabt. Also man hat tolle Weinkeller vorgefunden, gefüllt mit allem Möglichen, Wein und so weiter, aber es gab keine Toiletten. Ich habe gedacht, wie geht das? Das gibt's doch nicht. Dann habe ich bei Nutella gefragt, weil Nutella ist wahrscheinlich eine der wenigen, die das ganz genau selbst sagen kann. Und die hat gesagt, das ist Quatsch. Das gibt's nicht. Natürlich hatten die Deutschen Toiletten. Dann habe ich mir überlegt, wie konnte das passiert sein? Und dann fiel mir ein, die Deutschen wurden zu Feinden über Nacht 1941 und man hat sie enthumanisieren wollen. Deshalb hat man das erfunden, dass sie solche Tiere waren, dass sie nicht einmal Toiletten hatten. Und solche Mythen, die leben bis heute. Und wenn man denen glaubt, dann weiß man nicht, was wahr ist. Und dann kennt man die Geschichte nicht. Also muss man immer seinen Kopf einschalten und tiefer hineinschauen. Mhm. Das ist eine der vielen Erkenntnisse, die ich von dort mitgebracht habe.
Also Kopf einschalten und nach Möglichkeit keinen Essig trinken, sondern lieber guten georgischen Wein. Das kann ich mir merken. Tatjana, wenn ich mir das alles einmal selber anschauen möchte, was würdest du mir denn jetzt mit auf den Weg geben?
Es gibt sehr viele Bücher, die du vorher lesen könntest, wenn du darauf Lust hast vor der Reise. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne immer. Ich würde mich einfach mit der Geschichte von Georgien auseinandersetzen, mit Leuten mich in Kontakt setzen, die mir vielleicht das näher erklären können vor Ort. Und einfach Neugier mitnehmen und mit offenen Augen durch die Gegend laufen und lauschen und hören und sich schöne Zeit machen.
Eine schöne Zeit machen. Wann wäre denn die beste Zeit für so eine schöne Zeit?
Ich würde sagen, dass Georgien mit Ausnahme von, sagen wir, Dezember bis Februar das ganze Jahr bereisbar ist. Wenn man in die Berge möchte, natürlich muss man sich einschränken, da ist die Saison ein bisschen kürzer. Aber in dieser Gegend gerade würde ich getrost, sagen wir, von Juli bis November fahren.
Tatjana Mondick war das aus Georgien. Ich danke dir sehr, war sehr interessant, hat unglaublich Spaß gemacht, diese Reise in die Vergangenheit, die ja bis heute auch sehr lebendig ist. Danke dir.
Danke euch.
Das war's schon fast von uns. Wenn ihr noch ein bisschen weiterreisen wollt, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die neue Sommerreihe der ARD-Religionsredaktion. In der Staffel Heilige Orte spüren die Autorinnen und Autoren bundesweit interessanten Orten und Landschaften nach, die unmittelbar oder manchmal auch erst auf den zweiten Blick etwas Heiliges an sich haben. Wir reisen akustisch zum Beispiel ins bayerische Altötting oder erleben heilige Momente auf dem Hamburger Heiligengeistfeld mit Millerntor-Stadion, Dom und einstigen Weltkriegsbunker. Alle Folgen finden sich schon jetzt in ARD Sounds, wo es noch viel, viel mehr zu entdecken gibt. Auch wir sind bei ARD Sounds. Klickt gerne rein, abonniert uns oder schreibt uns eine E-Mail. Wo soll's zum Beispiel als nächstes hingehen? Einfach schreiben haiti@ndr.de. Das war Zwischen Hamburg und Haiti. Danke euch fürs Zuhören. Das sagen Wolfgang Sesko, Jacqueline Bretschek und ich, Philipp Abresch.
Ein Podcast von NDR Info.